Nordeifel lauschen. Der Auszeit-Podcast der Nordeifel Tourismus GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu Nordeifel lauschen, dem Auszeit-Podcast der Nordeifel Tourismus GmbH. Ich bin Daniel Dähling und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Ich möchte euch mit diesem Podcast die Nordeifel näher vorstellen. Wer hier wohnt, weiß, in welcher schönen Region er lebt, aber alles kennt dann doch kaum einer. Und wer bei uns in der Nordeifel Urlaub machen möchte, wird sicher eine Vorstellung davon haben, was es hier zu erleben gibt. Aber eben diese vielen Details, die kleinen und großen Highlights, die sind das Thema in den Folgen von Nordeifel lauschen. Und auch wenn ich selbst total gerne und oft hier in der Nordeifel selber unterwegs bin, zum Wandern mit meinem Fahrrad oder bei den vielen Veranstaltungen, die es hier gibt, so kenne ich natürlich auch längst noch nicht alles hier. Und deshalb spreche ich in jeder Folge mit den Experten hier vor Ort. Das sind die Menschen, die hier leben, die sich auskennen, die die Nordeifel auch zu dem machen, was sie ist. Eine einfach wunderschöne Region. Und nachdem ich mit euch in Folge 1 schon eine Reise in die Toskana unternommen habe, reisen wir jetzt ein bisschen weiter, aber durch die Zeit zurück zu den Römern. Denn ganz viele Spuren der Römer könnt ihr bis heute noch entdecken bei uns im archäologischen Landschaftspark in Nettersheim zum Beispiel, wo 2009 eine römische Siedlung gefunden wurde. Oder in Blankenheim am ehemaligen Gutshof. Oder auch in Zülpich, wo es sogar mit dem Museum Römertherme heute noch römische Funde zu bestaunen gibt. Und wie ein Band verbindet die gesamte Nordeifel mit der Stadt Köln der Römerkanal, die steinerne Wasserleitung, das römische Köln. Und an vielen Punkten entlang der Strecke, wo der Römerkanal mal gestanden hat, da lassen sich auch heute noch Fundstücke erleben. Und es gibt keinen hier bei uns in der Nordeifel, der den Römerkanal besser kennt als Klaus Grewe. Er ist Professor und Archäologe, kann aber nicht nur hochwissenschaftlich, sondern auch ganz allgemeinverständlich die Faszination des Römerkanals erklären. Aber dazu musste ich mit ihm erstmal ein Stück in den Wald hinein.
Wir stehen ja eigentlich auf dem größten Hindernis, das die Römer bei der Planung ihrer Leitung hatten, nämlich eben dieses Vorgebirge. Man hätte da eine Brücke bauen können, man hätte einen Tunnel bauen können, das konnten die Römer alles. Aber die haben natürlich auch ein bisschen aufs Geld geachtet und haben lieber einen 20 Kilometer langen Umweg gemacht um das Zwisttal herum und sind dabei ganz sparsam umgegangen mit dem Gefälle, sodass sie immer höher blieben als das Vorgebirge, der Rücken des Vorgebirges. Und dadurch ist es ihnen gelungen, mit einer Gefälleleitung das Wasser von Nettersheim bis nach Köln zu transportieren. Gefälleleitung heißt, wenn man in Nettersheim eine Kegelkugel in die Leitung geworfen hätte, die wäre bis Köln gerollt, 95,4 Kilometer. Und das ist natürlich eine grandiose vermessungstechnische und planerische Leistung, die die römischen Ingenieure da vollbracht haben. Der Römerkanal für Köln ist die drittlängste Leitung, die die Römer überhaupt gebaut haben. Und man kann mit Fug und Recht sagen, das ist der großartigste Technikbau der Römer nördlich der Alpen.
Jetzt sind Sie derjenige, der sich ja wirklich auskennt, was den Römerkanal angeht. Vielleicht können Sie einmal, man sieht es ja leider nicht, wenn man sich's anhört, beschreiben, wie ist so ein Römerkanal aufgebaut, vor allem dieser Aufschluss, vor dem wir jetzt hier gerade stehen.
Also die Leitung, wie gesagt, ist unterirdisch verlegt und ist eine Steinrinne, aber von einem Format, das begehbar ist. Die Steinrinne hat Innenmaße von 70 cm Lichterweite und 1,35 Lichterhöhe. Das heißt, man kann gebückt darin gehen und die Leitung inspizieren und kontrollieren. Auf der Bergseite, da wo Hangwasser herunterkam, war noch eine Drainage angebracht, damit kein fremdes Wasser in die Leitung kam. Sensationell ist nun, in welcher Zeit man sowas gebaut hat. 95 Kilometer, ich würde sagen, heute ein Bauwerk von dieser Größenordnung würde als Naturverträglichkeit oder sowas würde schon mal 10 Jahre brauchen, wenn nicht mehr. Die Römer haben das ganze Bauwerk vom ersten Gedanken bis zum ersten Tropfen Wasser in Köln vermutlich in weniger als 5 Jahren gebaut.
Wenn Sie gesagt haben, vermutlich innerhalb von 5 Jahren gebaut, das ist ja mit den damaligen Mitteln wahrscheinlich nicht so passiert, dass man in Nettersheim angefangen hat und in Köln aufgehört hat. Da gab es wahrscheinlich mehrere parallele Arbeiten, oder?
Ja, ganz genau. Das ginge gar nicht, in Nettersheim anzufangen. Und dann steht man vor jedem Bachübergang und sagt, hoppla, hier muss ich eine Brücke bauen. Da wird man nie fertig. Man hat tatsächlich, wie Sie das sagen, das Ganze in Baulose, so nennt der Fachmann das, in Baulose eingeteilt. Und trotz der akkuraten oder gerade wegen der akkuraten Vermessung der Römer kam man zu hoch an. Und das war gewollt, denn was mache ich, wenn ich zu tief ankomme? Lieber zu hoch ankommen, dann kann ich das Wasser leicht überleiten. Aber wir haben als Archäologen auch die Möglichkeit, diese Baulustgrenze nachzuweisen. Denn da hat man entweder eine Stufe in der Sohle oder man hat ein Tosbecken gebaut. Wir haben in Mechernich-Lesse nicht so eine Stelle. So konnten wir nachweisen, dass die Baulose so etwa 5 bis 6 Kilometer lang sind.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte den Römerkanal mal selber mit eigenen Augen entdecken, anschauen, wie viele Möglichkeiten gibt es entlang der Strecke, noch so Aufschlüsse mir anzusehen?
Also ich glaube, im Führer zum Römerkanal-Wanderweg haben wir über 50 Stellen. Das heißt, Sie können Brücken sehen, Sie können Quellfassungen sehen, Sie können Sammelbecken sehen, Sie können Absetzbecken zum Reinigen des Wassers sehen. Ich empfehle immer, mit dem Wasser zu laufen. Also wir empfehlen da so 7 Etappen, also 7 Tage kann man da gut verbringen. Und Sie haben in jeder Etappe etwas anderes, weil die Landschaft immer anders ist. Sie haben mal die Eifel mit ihren tief eingeschnittenen Tälern. Sie haben mal hier das weite Zwistbachtal. Sie haben mal das Vorgebirge.
In Nettersheim ist der Start des Römerkanals ja sehr eindeutig gekennzeichnet mit diesen Quellfassungen. Wo hört er denn auf? Wo ist quasi der Wasserhahn in Köln?
Der Wasserhahn in Köln ist in der antiken Stadt natürlich. Man stößt nun an die neue Stadtmauer, kann einen der Türme der Stadtmauer als Wasserspeicher nehmen oder als Verteiler nehmen. Castellum Divisorium, sagten die Römer dazu. Und von da aus ging die Verteilung über Bleirohre in der Stadt.
Also eine super spannende große Konstruktion, der Römerkanal. Und wem das jetzt alles, glaube ich, zu viel war und zu schnell ging. Es lässt sich ja auch an sehr, sehr vielen Stellen immer wieder nachlesen. Da sind ja Infotafeln, wo auch immer nochmal erklärt wurde, was man hier gesehen hat oder was zumindest vermutet wurde, was dort passiert ist. Ne?
Wir haben ja nicht nur diesen Wanderweg mit den Erklärungen, wie Sie sagen, es gibt ja einen Wanderführer dazu vom Eifelverein. Und es gibt inzwischen seit 3 Jahren, glaube ich, haben wir das Römerkanal-Infozentrum in Rheinbach.
Spannende Geschichten zum Römerkanal von Klaus Grewe, dem Experten schlechthin, so nenne ich Sie jetzt einmal, was den Römerkanal angeht. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Ein ganz besonderes Highlight des Römerkanals war durch die Flutkatastrophe 2021 stark in Mitleidenschaft gezogen worden, nämlich eine Aquäduktbrücke. Also ein Bauwerk, das den Römerkanal über einen Bach geführt hat. Und was diese Aquäduktbrücke so besonders macht, habe ich mir vor Ort einmal erklären lassen von Ulrike Müssemeier, einer Expertin und Archäologin des Landschaftsverbands Rheinland.
Ja, also wir sind hier in Vollem. Das ist ein Dorf, was zum Stadtgebiet von Mechernich gehört und stehen an der kleinen Aquäduktbrücke von Vollem, die Teil der römischen Eifelwasserleitung ist.
Jetzt stehen wir hier in Vollem ja an einer Stelle, die für mich als Laie fertig aussieht. Sie ist schon eingezäunt, ein Dach ist drüber, die Aquäduktbrücke des römischen Wasserkanals für Köln. Aber Sie haben ja jetzt eben auch schon im Vorgespräch gesagt, eigentlich haben wir hier wieder gut zu tun.
Ja, das hängt zusammen mit einem traurigen Ereignis, der Flutkatastrophe, dem Hochwasser. Da haben auch viele Bodendenkmäler Schäden genommen und dazu gehört auch diese kleine Aquäduktbrücke, die aber, und das ist die gute Nachricht, zwischenzeitlich wieder komplett saniert wurde von einem Spezialisten dafür, einem Steinrestaurator. Herrn Sieverding ist das ganze Bauwerk wieder sehr schön hergerichtet worden.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sah das denn kurz nach der Flut hier aus?
Ja, ziemlich gruselig. Ich war direkt ein paar Tage nach der Flut hier, weil natürlich der Römerkanal ein hochrangiges Bodendenkmal ist. Touristisch total bedeutend für die Region. Und der ganze Schotter war dann in diesen Schutzbau gespült. Und die Zugangstreppe und das Bauwerk war verschlammt und machte einen sehr traurigen Eindruck. Und was man eben auch sah, und da war gleich klar, es ist nicht nur mit Saubermachen an dieser Stelle getan. Man sah, dass der Bogen an einer Stelle, also man muss sich das als kleines Brückenbauwerk vorstellen, wo ein Bogen von etwas mehr als 1 Meter Breite zu sehen ist. Und der war am höchsten Punkt an einer Stelle eingebrochen. Und das war eben deutlich sichtbar und verlangte eben dann nach fachmännischer Sanierung, Restaurierung.
Ich bin absolut kein Fachmann, aber das, was ich sehe, sieht ja wirklich wieder so aus, als wäre es nie anders gewesen. Der Bogen ist wieder da. Ein gutes Stück der Brücke, ich schätze mal 4-5 Meter, ist auch gut zu erkennen. Da sind Sie wahrscheinlich sehr stolz auf das, was geleistet wurde die letzten Jahre. Ne?
Ja, der ganze Schlamm ist entfernt worden. Es gab eine Trockenreinigung, eine Feuchtreinigung. Dann wurden die Fugen nachgearbeitet, die Steine, das Blendmauerwerk, also das auf Sicht gearbeitete Mauerwerk. Da wurden einzelne Steine neu gesetzt und der eben genannte Bogen, der eben an einer Stelle eingebrochen war, da wurden die Mauersteine, also die römischen Originalsteine, wieder eingesetzt. Und außerdem wurden auch noch so bestimmte Stellen an diesem Bauwerk, sogenanntes Opus Signinum. Das ist so ein rötlicher Mörtel, der die Wasserleitung von innen eben wasserdicht machte. Der wurde auch noch mit speziellen Stoffen saniert. Aber ich denke mal, der Schaden hat sich noch in Grenzen gehalten.
Und noch schöner ist, dass man es heute wieder quasi in ganzer Schönheit erleben kann. Auch wenn man vorbei wandert, mal diesen kleinen Schlenker hier zu dem Denkmal lohnt sich definitiv.
Ja, das denke ich auch. Also, dass man, ja, so, ich sage mal gerne, wie so ein Blick durch ein Schlüsselloch. Natürlich haben wir nicht den gesamten Blick auf die damalige Zeit. Das haben wir nicht. Das ist immer nur ein Blick durch ein Schlüsselloch. Und auch wir können uns heute ja nicht frei davon machen, dass wir einen zeittypischen Hintergrund haben und dann natürlich auf vergangene Zeiten mit bestimmten Vorurteilen gucken. Ne? Da kann man sich ja gar nicht von frei machen. Aber wir möchten halt gerne zeigen, was ist möglich, was können wir für Aussagen machen und wo sind aber auch die Grenzen unseres Faches erreicht.
Ulrike Müssemeier, Archäologie-Expertin vom Landschaftsverband Rheinland. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Römer und Wasser, eine ganz wichtige Kombination, aber auch die Landschaft an sich hier in der Nordeifel war für die Römer damals schon von großer Bedeutung, dass sie die Nordeifel geprägt haben. Wie kaum ein anderes Volk lässt sich an zahllosen archäologischen Funden bis heute belegen, wie etwa an der Kalkbrennerei in Bad Münstereifel-Ibersheim. Sie ist übrigens das einzige UNESCO-Weltkulturerbe in der Nordeifel. Oder auch anhand der römischen Vergangenheit der Stadt Zülpich. Der Zülpicher Historiker Hans-Gerd Dick kennt zu gefühlt allen Funden die Hintergründe und ihn habe ich in der ehemaligen Römertherme in Zülpich getroffen.
Ja, mein Name ist Hans-Gerd Dick, ich bin Kulturreferent bei der Stadt Zülpich und wir befinden uns hier im Haus Römertherme Zülpich, Museum der Badekultur.
Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich wollte schon meine Badetasche packen, weil ich hörte, wir treffen uns an den Römerthermen. Da dachte ich, super, Badehose dabei, Handtuch dabei und dann ab ins Wasser. Aber ist ja gar nicht, ne?
Nein, ist gar nicht, obwohl Sie nicht der Einzige sind, der auf diese fatale Assoziation kommt. Tatsächlich gibt es immer wieder mal vereinzelt Personen, die mit dem Badetuch unter dem Arm hier erscheinen und enttäuscht sind, vor einem Museum zu stehen.
Das tut doch schon weh, oder? Wenn die Leute enttäuscht sind, an einem Museum anzukommen, dabei ist es so ein spannendes.
Es ist wirklich ein spannendes Museum. Auf der anderen Seite gibt es halt die Claudius-Thermen in Köln und die Carolus-Thermen in Aachen, sodass eine Verwechslung leider naheliegender ist, als es vordergründig scheint.
Jetzt muss ich gestehen, in der Nordeifel stoße ich immer wieder auf Römer, wir haben den Römerkanal-Wanderweg, wir haben in der Vergangenheit der Stadt Zülpich natürlich ganz präsent die Römer. Warum ist die Nordeifel so wichtig für die Römer gewesen?
Zur Besonderheit unserer Region zählt zum einen ein ausnehmend guter Boden, der sich besonders eignet für den Ackerbau. Und das in Verbindung mit überdurchschnittlich vielen Sonnentagen und einer Regenarmut, der Fruchtbarkeit des Anbaus förderlich ist. Eifel und Ardennen halten die meisten Regenwolken von der Zülpicher Börde ab. Und das war dieser fruchtbare Boden, der den Römern dazu Anlass gab, die Gegend intensiv zu besiedeln. Hier war gewissermaßen die Kornkammer für die Metropolen der Römer, die am Rhein lagen.
Kann man da quasi sagen, dass die Römer damit schon den Grundstein gelegt haben für das, wo wir heute leben und wie wir heute auch die Landwirtschaft bewirtschaften?
Ein Stück weit schon. Es hat natürlich vor den Römern hier schon Menschen gegeben, die hier gesiedelt haben. Es war wohl eine germanisch-keltische Mischbevölkerung, die hier gelebt hat, aber erst die Römer intensivieren und professionalisieren Ackerbau und Viehzucht. Sie legen Obstbaumplantagen als erst an, sie bauen hier Wein an, sie bauen gewaltige Gutshöfe. Wenn Sie nach Blankenheim fahren, hat man dort mit Cortenstahl die Front eines solchen Gutshofes, der dort ausgegraben wurde, nachgezeichnet. Das sind über 50 Meter Hausfront. Also diese Gutshöfe darf man sich durchaus stattlich vorstellen.
Wenn ich jetzt nicht aus Versehen auf der Suche nach einer noch funktionierenden Therme bei Ihnen hier im Museum reinstolper, wie viel Zeit sollte ich mitbringen, wenn ich wirklich bewusst mich für einen Besuch entscheide?
Also für einen Rundgang durch die Thermenanlage müsste man sicherlich eine Stunde rechnen. Das Haus ist aber ja eben kein archäologisches Museum, es ist ein kulturhistorisches Museum, das darüber hinaus auch eine Zeitreise durch die Geschichte des Badens, einsetzend mit der Antike, aber dann über das Mittelalter bis zur Gegenwart führend präsentiert. Und dafür sollte man mindestens 1,5 Stunden insgesamt kalkulieren.
Lassen sich ansonsten noch hier in der Zülpicher Börde die Römer erleben?
Mit dem Logo Via, Erlebnis am Römerstraße, können Sie auf 14 Kilometern innerhalb Zülpichs die alten Römerstraßen in ihrer Linearität erwandern oder erfahren. Darüber hinaus gibt es aber eine Fülle weiterer Relikte aus der Römerzeit über die Thermen hinaus. Ich erwähnte bereits die Römervilla in Blankenheim, die einem einen Eindruck von der Repräsentanz eines römischen Gutshofes vermittelt. Wir haben die Aquäduktbrücke bei Mechernich-Fussem. Wir haben Wasserleitungen verschiedentlich, nicht nur die Eifelwasserleitung, sondern beispielsweise hier in der Nähe auch den Drover Bergtunnel. Eine gewaltige Kanalanlage, mit der man einen kleinen Berg, eine kleine Anhöhe unterfuhr, um in der Börde vermutlich einen Gutshof mit Wasser zu versorgen.
Ich kann also festhalten, die Römer sind sehr präsent in der Nordeifel, nicht nur in Zülpich, sondern auch drumherum. Was ist so die jüngere Zeit? Was gibt das Mittelalter noch her? Lässt sich da archäologisch auch noch was entdecken bei uns?
Wir haben ja verschiedene museale Standorte. Eine mittelalterliche Burg kann man sogar im Industriemuseum Kuchenheim sehen, das Stadtmuseum Euskirchen. Insbesondere der archäologische Park in Nettersheim zeigt sehr viel römische Antike, aber auch den Übergang zum Mittelalter, aber auch die Römervilla in Blankenheim und andere Standorte mehr können einen Einblick in die Geschichte bieten. Die reicht im Übrigen dann, was die Archäologie betrifft, bis in den Zweiten Weltkrieg hinein. Das ein Bunker oder eine Feldstellung ist dem Archäologen genauso lieb und teuer wie ein römisches Relikt.
Machen wir doch nochmal diesen kleinen Sprung von Zülpich aus jetzt nach Nettersheim. Haben Sie gerade auch gesagt, da lässt sich viel Archäologie erleben. Vielleicht können Sie da nochmal ein bisschen mehr zu sagen, was sich da entdecken kann.
Ja, in Nettersheim haben wir die Besonderheit, dass die römische Siedlung nicht auf demselben Fleck lokalisiert war wie der heutige Ort, sodass die römische Siedlung, die jetzt in freiem Feld liegend, durch Ausgrabungen sich erschließen konnte. Und man hat gewissermaßen die Hauptstraße, die durch die antike Siedlung Marco Magus hieß, die lief, freigelegt. Und man hat sogar die Häuser rechts und links freilegen können und hat sie zum Teil auch über archäologische Funde in ihrer Funktionalität zuweisen können. Ob da ein Verkaufsstand war oder eine Pferdewechselstation und dergleichen mehr. Man hat auch Brücken gefunden, die antike Furten markiert haben und Befestigungsstellungen, Mauerreste und Reste von Türmen.
Jetzt teste ich einmal Ihr Wissen, was ich nämlich vor kurzem noch gelesen habe. Sie werden es wahrscheinlich eh wissen. Ein bisschen UNESCO-Weltkulturerbe lässt sich auch in der Nordeifel erleben, wenn ich an die Kalkbrennerei denke.
Das ist tatsächlich so. Und zwar ist die römische Kalkbrennerei in Münstereifel-Iversheim dem Limes-Projekt zugewiesen worden, weil wir wissen, dass die Betreiber der Kalkbrennerei zu einer Baukolonne des römischen Heeres gehörten, das am Rhein lokalisiert war, hat man großzügigerweise die Kalkbrennerei dem Projekt Limes und damit auch der Eintragung als Weltkulturerbe zugeschlagen. Es ist meines Wissens das einzige Objekt aus dem Kreis Euskirchen, das in diesem Kontext steht.
Und was sich auch noch heute sehr gut erleben lässt.
Ganz genau. Man hat ja die Brennöfen, in denen der gelöschte Kalk gebrannt wurde, weitgehend freilegen können. Man hat sie schon in den 60er Jahren mit einem großen Schutzbau überbaut. Und es gibt auch einen ganz rührigen Verein von Ehrenamtlern, der da ganz spannende Führungen macht.
Also es gibt unglaublich viel hier zu entdecken an archäologischen Sachen. Wir sind immer wieder bei den Römern vorbeigekommen. Ein sehr spannender Aufenthalt hier in der Nordeifel ist auf jeden Fall garantiert, wenn man sich so ein bisschen in der Geschichte interessiert.
So ist es.
Hans-Gerd Dick, Archäologie Experte aus Sülpi, so nenne ich sie jetzt einmal. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, Herr Dehling.
Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, kann ich euch noch einen Flyer vom Landschaftsverband Rheinland ans Herz legen. Gibt's auch im Internet. Er stellt 40 archäologische Entdeckertipps aus der Nordeifel vor. Reicht also für so manchen Wochenendausflug. Teils lassen sich die Stationen auch ganz gut erwandern oder mit den vielen touristischen Radrouten in der Nordeifel erreichen. Ihr merkt es, die Nordeifel ist wie ein riesiges Museum und das Open Air. Ihr könnt viel erleben hier von den Römern, den Rittern im Mittelalter oder natürlich auch aus der jüngeren Zeit, wie etwa der Eisenverarbeitung bis hin zu den Spuren der Weltkriege. Und das war sie, die zweite Folge von Nordeifel Lauschen, dem Auszeit-Podcast der Nordeifel Tourismus GmbH. Ich bin Daniel Dehling und in der nächsten Folge von Nordeifel Lauschen reisen wir wieder, das kann ich euch schon mal verraten. Dann aber nicht in der Zeit, nein, wir verlassen die Nordeifel und eigentlich auch die ganze Welt, denn wir reisen zu den Sternen. Auch die können wir hier bei uns in der Nordeifel nämlich wunderschön erleben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.